Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 121. Inzwischen war zu dem bereits erlebten Unglück auch noch ein weiteres gekommen. Eines Tages nämlich traf ein schwarz geränderter und ebenso schwarz versiegelter Brief aus Paris bei Gebhard von Königsau ein, welcher folgendermaßen lautete:
Mein Herr, hierdurch wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihre entfernte Verwandte, die hochselige Frau Gräfin Juliette de Rallion, infolge eines plötzlichen Schlaganfalls mit dem Tode abgegangen ist und kein Testament hinterlassen hat. Aus diesem letzteren Grunde und ebenso zufolge des Umstands, dass Ihre Frau Gemahlin und deren Schwester Frau Hedwig von Goldberg an Ausländer verheiratet sind und auch über die gesetzlich hier einschlagende Frist im Auslande gewohnt haben, fällt das Ganze der Hinterlassenschaft dem einzigen männlichen Erben der Verstorbenen, dem Herrn Grafen Jules Rallion, zu. Ergebenst Ernest Fafot, öffentlicher Notar und Nachlassverwalter.
Die gute Tante Rallion war hochbetagt gewesen, und Gebhard machte kein Hehl daraus, dass er gehofft hatte, es werde ihm bei ihrem Ableben ein Teil ihres Nachlasses zufallen. Das wäre in seiner gegenwärtigen Lage eine große Hilfe für ihn gewesen. Nun war auch diese Hoffnung vernichtet. Ihr Feind, der Graf Jules Rallion, war auch hier vom Glücke begünstigt worden. Nun galt es zu arbeiten und zu schaffen, damit die nackte Armut nicht ihren Einzug halte. Zwar hatte Gebhard an seinem Schwager Goldberg einen Freund, dessen ganzes Eigentum ihm zur Verfügung gestanden hätte, aber er zog es vor, sich selbst allein das Dasein zu verdanken. Er versuchte die Erfahrungen und Anschauungen, welche er sich auf seinen Reisen gesammelt hatte, zu verwerten. Er schrieb Bücher, Berichte und Gutachten und hatte die Freude, seine Mühen anerkannt und belohnt zu sehen. Es gelang ihm, sich mit der Feder eine, wenn auch nicht glänzende, aber doch zufriedenstellende Existenz zu erobern. Aber die Zeit rückte vor, und mit ihr stiegen die Ansprüche, welche das Leben und die Sorge für die Seinen an ihn machten. Der kleine Richard hatte das Alter erreicht, in welchem er als Kadett eintreten sollte. Dazu waren Mittel erforderlich, welche Gebhard leider nicht besaß. Zwar griff hier Kunz von Goldberg ein, aber es war vorauszusehen, dass die Ausgaben von Jahr zu Jahr steigen würden. Schwager Goldberg sollte nicht gewohnheitsgemäß in Anspruch genommen werden. Man musste daran, sich irgendeine Hilfsquelle zu öffnen. So saßen Großvater, Vater und Mutter oft sorgend beisammen, um zu beraten und Pläne zu entwerfen, welche sich aber stets als nicht wohl ausführbar erwiesen. Ein einziger unter diesen Plänen war es, welcher, so abenteuerlich er auch auf den ersten Blick erschien, doch eine kleine Hoffnung des Gelingens gab. Und stets war es Großvater Hugo, welcher die Rede auf ihn brachte. »Die Kriegskasse«, meinte er, »könnten wir doch die Kriegskasse finden.« »Sie gehört nicht unser, sie ist Eigentum Frankreichs«, wendete Gebhard ein. »Aber Frankreich muss dem Finder eine Gratifikation zahlen.« »Nun wohl, aber wo soll man sie suchen?« »Ich kann mich leider nicht mehr besinnen. Aber soweit meine Gedanken reichen, muss ich mir sagen, dass ich sie nicht gar sehr weit und zwar südlich von dem Orte vergraben habe, wo sie erst lag. Die Zeichnung, welche ich damals fertigte, hat zwar Blücher erhalten, aber ich habe eine Kopie genommen, welche wir jetzt noch besitzen.« Dieses Gespräch wiederholte sich so oft, dass Gebhard von Königsau sich endlich an den Gedanken gewöhnte, der verlorenen Kriegskasse nachzuforschen. Im Stillen tat auch Ida alles Mögliche, ihn in diesem Beschlusse zu bestärken. So saßen sie auch einstmals in dem kleinen Gärtchen, welches zu ihrer gegenwärtigen Wohnung gehörte, und sprachen über denselben Gegenstand. Da erwärmte sich Großpapa Hugo so sehr für denselben, dass er schließlich ausrief: »Nun gut, Gebhard, wenn du nicht gehst, so gehe ich.«
»Du?« fragte der Angeredete.
»Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Grad jetzt macht dir deine alte Wunde sehr viel zu schaffen. Du bedarfst der Ruhe und hast für Monate hinaus jede größere Anstrengung zu vermeiden.«
»Die Reise ist keine Anstrengung.«
»Sie kann sogar eine sehr große werden.«
»Wieso?«
»Es ist keine Erholung, dort im Gebirge herumzuklettern und nach einem Ort zu suchen, den man nicht kennt. Dazu kommt, dass es heimlich geschehen muss, so dass niemand etwas davon merkt. Das Wetter darf gar nicht berücksichtigt werden. Im Gegenteil, je schlimmer es ist, desto sicherer ist man vor etwaigen Lauschern.«
»Hm, das mag sein. Also muss ich leider darauf verzichten.«
»Aber du, lieber Gebhard, könntest es doch versuchen.« »Wenn ihr es denn so dringend wünscht, so will ich euch den Gefallen tun, aber wie es anfangen?« Da ließ sich hinter ihm eine Stimme vernehmen.
»Das ist nicht schwer.«
Er drehte sich um. Da stand der alte, treue Kutscher Florian Ruprechtsberger, welcher damals mit Hugo nach Deutschland gekommen war und auch dann die Familie nicht verlassen hatte, als sie arm geworden war. »Nicht schwer?«
»Wieso?«
fragte Gebhard.
»Ich gehe mit.«
»Du?« »Hm.« Florian war alt geworden. Gebhard betrachtete seine Gestalt mit prüfendem Blicke, wie um zu taxieren, ob der brave Mann den Anstrengungen einer solchen Reise auch noch gewachsen sei. »Das ist wahr«, sagte der Großvater. »Da ich nicht mit darf, so ist unser Florian der Einzige, welcher jene Gegend kennt.« »Wird er sich ihrer auch erinnern können?« meinte Gebhard.
»Gewiss«, antwortete Florian. »Ich war ja mit in der Schlucht, wo das Geld erst vergraben war. Das war an dem Tage, an welchem wir verfolgt und angegriffen wurden und an welchem der Kapitän Richemont den Baron de Reillac ermordete.«
»Das hast du schon oft erzählt, aber wirst du diese Schlucht auch heute noch wiederfinden?«
»Das versteht sich.«
»Beschreibe den Weg«, befahl der Großvater.
»Man geht durch Bouillon an dem Wirtshause vorüber, in welchem sie einmal eingekehrt waren, ein Stück am Wasser hin, und dann bei den Bäumen biegt man links ein, um den schmalen Weg zu verfolgen, welcher an der Köhlerhütte vorüberführt. Von da aus hat man nur wenige Minuten weiter durch den Wald zu steigen. Dann öffnet sich zur rechten Hand die Schlucht.«
»Das ist sehr richtig«, meinte der Großvater, »aber seit jener Zeit sind viele Jahre vergangen und es wird manches verändert sein, vielleicht so verändert, dass man das Terrain gar nicht mehr wiedererkennt.«
»Den Berg haben sie doch nicht fortschaffen können und die Schlucht ist also auch noch da.«
»Wohl wahr. Aber wenn ihr nun die Schlucht gefunden habt, was dann?«
»Dann nehmen wir den Situationsplan in die Hand, den Sie damals gezeichnet haben, und suchen, indem wir uns von der Schlucht aus immer nach Süden halten.«
»Glaubst du denn, dass du eine solche Reise auch noch unternehmen kannst?«
»Ich?«
fragte der treue Diener im zuversichtlichsten Tone.
»Ich laufe mit um die Erde herum, wenn es gilt, etwas zu tun, was Ihnen Freude macht.«
»So habe ich nichts dagegen, dass du mit Gebhard reisest. Und da wir einmal diesen Entschluss gefasst haben, so wollen wir auch nicht lange zögern, ihn in Ausführung zu bringen.« Der gute Florian zeigte eine außerordentliche Freude über die Erlaubnis, welche ihm geworden war.
»Wie schön, wie herrlich«, rief er aus. »Bei dieser Gelegenheit kann ich auch einmal meine Verwandten besuchen. Die Alten sind freilich gestorben und die Jungen habe ich noch gar nicht gesehen. Aber wir schreiben uns zuweilen. Und dann das schöne Geld, welches sie erhalten werden. Vielleicht werden sie dadurch wieder grad so reich, wie sie gewesen sind.«
Das erregte die Wissbegierde Idas. Sie fragte: denn wie vielten Teil des Ganzen würdet ihr wohl erhalten?« Da antwortete Großvater Hugo lächelnd: »Ich bin mit dieser Frage, natürlich ohne mich zu beraten, hier bei einem Advokaten gewesen. Er hat nachgeschlagen und gesagt, dass eine Kriegskasse, welche so lange Zeit vergraben liegt, unter den Begriff des Schatzes falle. Und nun ratet, wie viel in Frankreich da der Finder erhält.« »Den 20. oder wohl gar den 10. Teil?« riet Frau Ida von Königsau. »Das wären 5 oder 10%. Nein, er bekommt gerade die Hälfte, während die andere Hälfte dem Besitzer des Grundes und Bodens gehört, auf welchem der Schatz gefunden wird.« Diese Auskunft erweckte geradezu eine Art Begeisterung für das Unternehmen, und es wurde einstimmig beschlossen, die Vorbereitungen zur Abreise sofort zu treffen. Unterdessen wohnte der Kapitän Richemont mit dem Baron und der Baronin Liama de Saint-Marie noch auf Jeannette. An dem Zustande des Barons hatte sich nichts gebessert. Er war vielmehr noch tiefsinniger geblieben. Der in der Sahara an den unschuldigen Arabern verübte Massenmord quälte sein Gewissen, und der Gedanke an jene ruchlose Tat versetzte ihn zeitweilig in einen Zustand finsteren, dumpfen Brütens. Später traten sogar Stunden ein, in denen er die Geister der Ermordeten zu sehen glaubte und mit ihnen kämpfte. Er durfte gar nicht mehr ohne Aufsicht gelassen werden, und diese Aufsicht musste der Kapitän selbst übernehmen. Wäre eine andere Person damit betraut worden, so stand ja zu befürchten, dass die ganze Vergangenheit verraten werde. Schließlich aber musste doch ein Arzt zu Rate gezogen werden. Er erhielt so viel mitgeteilt, als möglich war, ohne gefährliche Vermutungen in ihm zu erwecken, und riet nach einiger Beobachtung des Kranken Zerstreuung und eine Ortsveränderung, welche in einer Reise bestehen könne. Diese Reise müsse aber möglichst anstrengend sein, da körperliche Anstrengung und Ermüdung einen heilsamen Einfluss auf den erkrankten Geist üben werde. Der Kapitän fluchte im Stillen über den krankhaften Zustand seines Verwandten und Adoptivsohnes. Sich seiner zu entledigen, ihn aus der Welt zu schaffen, wäre nichts sein Gewissen Belästigendes gewesen, da er ja überhaupt gar kein Gewissen besaß. Aber er überlegte es sich, dass dies nur heiße, einen sehr dummen Streich zu begehen. Starb der Baron de Saint-Marie, so gab es keine anderen Erben als die Familie Königsau, welcher dann Jeannette wieder zufiel. Darum musste der Kranke weiterleben. Richemont beschloss, mit ihm eine Fußreise zu unternehmen, und zwar in das Gebirge, da eine Gebirgsreise ja anstrengender ist als jede andere. Er wollte nach den Argonnen hinauf und dann in den Ardenner Wald. Die Vorbereitungen machten nicht viele Umstände. Ein junger, starker Knecht wurde als Diener mitgenommen, um bei der Bewältigung des Kranken behilflich zu sein, wenn sich bei demselben Jahr ein Anfall von Tobsucht einstellen sollte. Dann ging es fort. Erst ging es mit der Post nach Chalon und dann in den Argonner Wald, welcher von Bar-le-Duc nach Lornu durchwandert wurde. Diese anstrengende Fußtour war von ganz ausgezeichneter Wirkung auf den Baron. Einige leichtere Anfälle in den ersten Tagen abgerechnet, war über ihn nicht zu klagen gewesen, und selbst sein Trübsinn, welcher ihn seit Jahren nicht verlassen hatte, schien nach und nach einer anderen Stimmung Platz zu geben. Er wurde von Tag zu Tag heiterer und gesprächiger und begann sich für alles, was er erblickte, immer lebhafter zu interessieren. Nur von der Vergangenheit zu sprechen, musste Richemont streng vermeiden. Selbst wenn der Kranke nur an dieselbe dachte, stellte sich sofort die frühere, trübe Stimmung wieder ein. Zwischen Lonny und Sigy-le-Grand liegt ein allerliebstes kleines Dörfchen, in welchem lauter gut situierte Landleute wohnen. Es gab nur eine einzige Familie, welche wirklich arm genannt werden konnte, nämlich diejenige des Hirten, welche Verdi hieß. Er bewohnte eine kleine Hütte, welche nur einen einzigen Raum bildete und Mensch und Vieh zu gleicher Zeit beherbergte. Er besaß nichts, als was er auf dem Leib trug, und da sein Einkommen ein außerordentlich spärliches war, so hätte er wohl Hunger leiden müssen, wenn seine Familie eine zahlreiche gewesen wäre. Glücklicherweise aber bestand dieselbe nur aus drei Personen, aus ihm, seinem Weibe und einer Tochter. Diese letztere war sein Augapfel, machte ihm aber fast mehr zu schaffen als der sämtliche Tierbestand des Dorfes, über welchen er auf der Weide die Aufsicht zu führen hatte. Die Tochter führte den für ein Hirtenkind nicht ganz passenden Namen Adeline. Sie war als Kind von den Kindern der reichen Bauern verachtet und zurückgesetzt worden. Darum hatte sie sich an die Einsamkeit gewöhnt. Aber sie wäre gar so gern auch reich gewesen und hätte sich ebenso gern hübsch gekleidet wie die anderen. Sie war eitel. Je älter sie wurde, desto mehr wuchs diese Eitelkeit. Sie sah sich im Spiegel, sie verglich sich mit den anderen Mädchen und sie kam zu der Überzeugung, dass sie unter ihnen allen die Schönste sei. Nun wollte sie sich putzen. Dazu fehlte ihr nicht mehr als alles, und so sann sie nach, ob sie nicht etwas verdienen könne. Als Magd vermieten wollte sie sich nicht. Sie wollte sich nicht von den Mädchen befehlen lassen, welche nicht so schön waren wie sie. Da kam ihr ein anderer Gedanke. Ihr Vater hatte einige Erfahrung in der Behandlung kranker Tiere. Sie hatte oft für ihn hinaus auf das Feld und in den Wald gehen müssen, um heilsame Pflanzen zu holen. Sie wusste, dass die Apotheker solche Kräuter brauchen und von Sammlern kaufen müssen. Darum begann sie, Teepflanzen zu holen und an die Apotheker zu verkaufen. Das war eine leichte, sogar hübsche Arbeit und brachte Geld ein. Viel zwar nicht, aber doch immer so viel, wie sie für sich brauchte. Es dauerte nicht lange, so hatte sie Schuhe und Strümpfe, einen hübschen Rock und eine weiße Schürze. Einige Bänder und Schleifen kamen dazu, und nun begannen auch die Burschen, ihre Blicke auf sie zu richten. Aber sie wollte nichts von denen wissen, von welchen sie zuvor nicht beachtet worden war. Während ihres einsamen Aufenthalts im Wald und Feld gab sie allerlei Gedanken Audienz, guten und schlimmen, und da sie verachtet worden war und sich darüber verbittert fühlte, so war es kein Wunder, dass sie mehr schlimme als gute Gedanken hatte. Vor allen Dingen wollte sie sich rächen. Aber wie? Sie sann lange Zeit darüber nach, bis ihr endlich die Überzeugung kam, dass die eklatanteste Rache darin bestehe, den Mädchen den vornehmsten Burschen des Dorfes wegzuangeln. Dies war natürlich der Sohn des Meer. Von diesem Augenblicke an begann sie, die Angeln nach ihm auszuwerfen. Die anderen merkten dies und verspotteten sie. Aber der Bursche sah recht gut, dass sie die hübscheste von allen sei und tat sein Möglichstes, um gefangen zu werden. Zuerst trafen sie sich zufällig hier oder da, sodann geschah das Zusammentreffen weniger zufällig, aber stets da, wo sie mit anderen nicht gesehen wurden. Und endlich wurden wirkliche Verabredungen getroffen. Sie war ein Naturkind, besaß aber eine gute Dosis angeborener Schlauheit. Sie erzwang von ihm die Einwilligung, auch einmal beim Tanz erscheinen zu dürfen. Sie hatte sich bisher dort nie sehen lassen, und so war es für sie ein unendlicher Triumph, als der Sohn des Meer sich mit ihr im Kreise drehte und auch nicht eine einzige andere engagierte. Der Bursche war ihr wirklich gut. Er hatte ganz ehrliche Absichten, aber mit diesen stimmten nicht diejenigen seiner Eltern überein. Es kam zu Vorwürfen und Erklärungen, deren Resultat und Ende war, dass der Vater dem Sohne verbot, mit diesem Mädchen jemals wieder ein Wort zu sprechen. Der Befehl wurde zwar angehört, aber nicht befolgt. Die beiden trafen sich nun im Stillen hinter dem Rücken seiner Eltern. Jedermann aber weiß, dass solche verbotenen Zusammenkünfte mit bedenklichen Gefahren verknüpft sind und diesen Gefahren erlag die schöne Hirtentochter. Es kam die Stunde, in welcher sie weinend dem Geliebten gestand, dass sie sich unglücklich fühle, weil sie etwas verheimlichen müsse, was später an den Tag kommen werde.